Ich begrüße Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, ganz herzlich mitten hinein in die spannungsgeladene Corona-Fußball-Europameisterschaft. Okay, für uns Deutsche ist es ab sofort nicht mehr so spannungsgeladen. Es herrschen Frust, ja, und Enttäuschung in den bundesdeutschen Wohnstuben nach der schmerzlichen und bitteren Niederlage im vollbesetzten Wembley-Stadion gegen England. Und wenn man die Bilder sah, kam es einem fast so vor, wie wenn das Virus nicht mehr da wäre, obwohl Delta seine Klauen, insbesondere in England, bereits wieder ausgefahren hat. Hier in Deutschland gab es keine rauschenden Public Viewing oder Fanfeste. Hier ist immer noch die Angst vor dem Virus virulent. Ja, und beim Fußball, des deutschen Sportart Nummer 1, gibt es bei Welten-Europameisterschaften ja sowieso kein Halten mehr. Und da ist die Polizei immer im Großeinsatz. Auch wenn Deutschland bei dieser EM schon ausgespielt hat, die Fans aus dem europäischen Schmelztiegeln werden mentalitätsbedingt die Siege und Niederlagen ihrer Nationalmannschaften sicher mit Autokorsos und nicht gerade mit 1,50 Meter Abstand und einem Glas Mineralwasser begleiten. In meinem heutigen Podcast möchte ich Sie mitnehmen zu dem wahrscheinlich größten sportlichen Spektakel, das in der Landeshauptstadt jemals stattgefunden hat. Es geht um die Fußball-WM 2006, dem legendären Sommermärchen, damals, als der Deutsche Fußballbund noch nicht von Skandalen gepflastert war, ja, als man sich noch glückselig maskenlos in den Armen liegen konnte und die Welt zu Gast bei Freunden war. So das Motto dieses rauschenden Sommers. Davon möchte ich Ihnen erzählen, von diesem bis heute unvergessenen Sommer 2006. Ich bin Michael Kühner und war als Einsatzleiter zusammen mit mehreren tausend Polizisten und Polizistinnen verantwortlich für die Vorbereitung und einen sicheren und reibungslosen Ablauf am WM-Spielort in Stuttgart. Lassen Sie uns einen Blick zurückwerfen. Bereits 1974 war Stuttgart Austragungsort von 4 Vorrundenspielen bei der Fußballweltmeisterschaft. Unter dem Eindruck des terroristischen Anschlags bei den Olympischen Spielen 2 Jahre zuvor in München wurden die polizeilichen Einsatzmaßen im Stadion massiv erhöht. 60.000 friedlich feiernde Fans strömten zu den Spielen im Stadion. Die Stadt feierte nächtelang mit Fans aus der ganzen Welt. Und es war friedlich. Keine Angriffe von wütenden jungen Menschen auf Polizeibeamte, keine Flaschenwürfe, keine Ausschreitungen durch Hooligans. Public Viewing, private Ordnungsdienste, die die Festszenerie überwachen sollte, Einlasskontrollen, Durchsuchungen der Fans. Ja, all das, was heute bei solchen Veranstaltungen Standard ist, gab es damals nicht. 32 Jahre später spielen sich vor dem Teamhotel der deutschen Fußballnationalmannschaft gegenüber dem Hauptbahnhof Szenen ab, die an Emotionen und Begeisterung alles in den Schatten stellten, was Stuttgart im Zusammenhang mit Sportveranstaltungen je erlebt hat. Als der Bus mit den Spielern der deutschen Mannschaft vor dem Hotel vorfuhr, ich sehe es noch gerade, wie wenn es gestern war, versinken zehntausende Fans in einem schwarz-rot-goldenen Fußballtaumel. Es war das Ende des Fußball-Sommermärchens und Polizeieinsatzes der Stuttgarter Polizei. Als aber die letzte Klappe gefallen war und die Nationalmannschaft nach einer durchfeierten Nacht in den Morgenstunden nach ihrem dritten Platz mit schweren Köpfen vom Hotel abgefahren war, da waren 3 Jahre intensive Vorbereitung und ein 4-wöchiger Rund-um-die-Uhr-Einsatz von mehreren tausend Polizisten und Polizistinnen dann auch schon Geschichte. Als Fußballgott Kaiser Franz Beckenbauer es endlich geschafft hatte, im Jahr 2000 nach 32 Jahren wieder eine Fußball-Weltmeisterschaft schließlich nach den Olympischen Spielen das weltweit größte Sportereignis nach Deutschland zu holen, konnte noch keiner ahnen, dass dieses Ereignis in die bundesdeutsche Geschichte als Sommermärchen eingehen würde. Dass über Franz Beckenbauer und den DFB in diesem Zusammenhang einige Jahre später noch dunkle Gewitterwolken aufziehen und das positive Bild trüben würden, war der nicht so schöne Schlusspunkt dieser großartigen WM 2006. Aber damals, es war Anfang des 21. Jahrhunderts, war Deutschlands Stolz, die Welt zu Gast bei Freunden zu haben. Und dann legte das Organisationskomitee los, der Organisationsweltmeister Deutschland zeigte, wie man ein solches Großereignis in den Griff bekommt. In Stuttgart, genau genommen am 13. November 2003, wurde das Organisationskomitee in Stuttgart gebildet. Im Vorfeld der WM hat die Bundesregierung gegenüber der FIFA umfangreiche Sicherheitsgarantien abgegeben. Ein nationales Sicherheitskonzept wurde entwickelt, dessen Ziel war, an allen 12 Spielorten einen einheitlichen Sicherheitsstandard zu gewährleisten. Ich hatte die Leitung der Fachkommission Sicherheit, die für alle Sicherheitsbelange im Zusammenhang mit der FIFA WM 2006 am Spielort Stuttgart verantwortlich zeichnete. Vertreten waren alle Blaulichtfraktionen und sicherheitsrelevante Organisationen wie die Branddirektion, das Amt für öffentliche Ordnung, Rettungsdienste, die Außenstelle der FIFA, die Bundespolizei, der Öffentlich-Personennahverkehr, die Staatsanwaltschaft, die Stuttgarter Polizei und. Unser Ziel war, ein abgestimmtes Sicherheitskonzept zwischen allen Beteiligten zu erstellen, um eine effektive und vernetzte Zusammenarbeit, wenn es losging, gewährleisten zu können. Diese über ein paar Jahre entstandene Gremienarbeit sollte sich im Ad-hoc-Einsatz der WM noch bewähren und war ein Eckstein für den erfolgreichen Polizeieinsatz. Sehr schnell zeigte sich, dass dieses Zusammenspiel insbesondere zwischen Polizeibehörde und dem Polizeipräsidium kurze Wege, persönliches Vertrauen, schnelle, abgestimmte Entscheidungen ermöglichte. Bereits bei dieser Weltmeisterschaft im Jahre 2006 war die weltpolitische Lage beherrscht von den Bedrohungsszenarien des islamistischen Terrorismus und somit für die polizeilichen Vorbereitungen ein zentrales Thema. Das Stadion und das Public Viewing mit seinen Zehntausenden Besuchern konnte als mögliche Anschlagsziele nicht außer Betracht genommen werden. Ein weiteres großes Thema von den Medien und der Politik immer wieder massiv in den Vordergrund gestellt, die Angst vor marodierenden Horden von Hooligans, die furchtbare Bilder liefern würden. Wir bei der Stuttgarter Polizei hatten allerdings schon 1962 ein sogenanntes szenenkundige Beamtenmodell aufgestellt und unser kritisches Klientel bei jedem Spiel beobachtet und auch die Ermittlungen bei Straftaten wurde durch diese Spezialdienststelle geführt. Ein großes Thema war die Stadionsicherheit und die Vorgaben der FIFA waren heftig. Ein zaunfreies Stadion war gefordert, Einrichtung von Sicherheitsringen und Zugangskontrollen sowie personalisierte Tickets waren ein absolutes Muss. Das hatte zur Folge, dass an Spieltagen im und um das Stadion bis zu 1100 Ordner eingesetzt waren. Erstmals in der Geschichte einer WM wurden Tickets personalisiert. Damit konnte man von vornherein unsere Gewalttäter Sport, die bereits schon in verschiedenen Dateien notiert waren, von vornherein von den Spielen ausschließen. Der äußere Sicherheitsring von der Mercedes-Talstraße, der Benzstraße, einschließlich des Geländes des Polizeisportvereins, war eingefriedet. Herein kam man nur über 7 Einlassstellen mit insgesamt 200 Kontrollstellen, die mit Videokameras, Lautsprechern und Verwahrräumen für sichergestellte Gegenstände, die nicht im Stadion mitgenommen werden durften, ausgestattet. Ohne Eintrittskarte, ohne Akkreditierung, Untersuchung gab es kein Durchkommen durch diesen äußeren Sicherheitsring. Die zentrale Veranstaltungsfläche in der Innenstadt war das Public Viewing auf dem Schlossplatz. 40.000 Besucher konnten auf Großbildleinwänden die Spiele verfolgen. Dieser zentrale Ort hat sich während der gesamten WM zu einem Publikumsmagneten entwickelt. Aus dem ganzen Land strömten die Massen zum Stuttgarter Schlossplatz. Dort musste man dabei sein. Die Veranstaltungsfläche wurde ringsherum mit Gastronomieständen eingefriedet. Jeder Zuschauer wurde durchsucht, Alkoholika und gefährliche Gegenstände wurden abgenommen. An vier zentralen Einlassständen fanden diese Durchsuchungen statt. An den Spieltagen der deutschen Nationalmannschaft musste das Public Viewing regelmäßig wegen drohender Überfüllung geschlossen werden. Während der Übertragungen hielten sich regelmäßig bis zu 100.000 Menschen in der Innenstadt rund um den Schlossplatz auf. Eigentlich wollten alle das Spektakel auf der Großleinwand mit anderen Fans erleben. Nach den Spielen ging es dann auf die Theodor-Heuss-Straße. Dort ging es zur Sache. Die Theo, so dann der Name, eine Hauptachse, erstreckt sich vom Hauptbahnhof zum Rodebühlplatz in Richtung Süden. Dieser knapp 1 Kilometer lange Boulevard mit vielen Außengastronomien, die bis an den Fahrbahnrand reichten, entwickelte sich zusehends zur Stuttgarter Fanmeile. Ursprünglich als Autokorso-Strecke von uns gedacht, wir wollten da bis zu 800 Fahrzeuge kreisen lassen, bevor wir sie dann wieder ausgeleitet oder abgeleitet hätten. Aber schon nach den ersten Spielen war dieser Boulevard, diese Straße so dermaßen überfüllt mit Fahrzeugen, dass massive Belästigungen von zufällig auf der Corso-Strecke befindlichen Autofahrern losgingen, Gefährdungen von Fußgängern. Und das führte dazu, dass wir dann ab dem 24. Juni an Corso-relevanten Tagen diese Strecke in beide Fahrtrichtungen sperrten. Und erst in den frühen Morgenstunden gegen 3 Uhr wieder für den Verkehr freigaben. Mit mehreren Hundertschaften, zivilen Aufklärungskräften konnten aufflackernde Gewalttätigkeiten sofort im Keim erstickt werden. Dadurch konnten wir einen weitgehend friedlichen Verlauf auf der Fanmeile erreichen. Die Fahrbahn konnte erst dann wieder freigegeben nach einem Kehrmaschineneinsatz, denn Glasflaschen übersäte Straßen und Gehwege ließen es nicht zu, diese Straße wieder dem Verkehr vorher freizugeben. Erst nach dem Verbot von Glasflaschen in den Gastronomiebetrieben entlang der Fanmeile reduzierte sich dadurch das Scheibenmeer etwas. Aber die Fans sind ja schlau und holten sich dann halt Sixpacks aus den Supermärkten und schleppten diese über die Fanmeile und dort wurden sie dann halt auch entsorgt. Unser taktisches Konzept war so ausgerichtet, so großzügig wie möglich, die Fans aus allen Herren Ländern feiern lassen. Aber bei aufkommenden Aggressionen wollten wir sofort vor Ort sein, intervenieren können und Gewalttätigkeiten im Ansatz bekämpfen. Freundlich, aber konsequent, dem Polizeilichen gegenüber immer einen Schritt voraus, selber den Handlungsrahmen bestimmen, nicht der Lage nachrennen, agieren und nicht reagieren, das waren die Schlagworte, an denen wir uns messen lassen wollten. Ein Punkt war, dass wir ja bereits vor der WM 22 Kollegen zusammengezogen haben, die in diesem Umfeld des Disco- und Eventpublikums des Hooliganismus bereits aufgefallen waren, in der Vergangenheit mit Körperverletzungsdelikten, Drogen, Widerstand, Sachbeschädigungen und mit unseren szenetypischen Beamten, die diese Personen alle persönlich kannten, konnten wir während der WM Aufklärung betreiben. Wir konnten Gefährderbriefe verschicken, sodass wir während der WM keinerlei nennenswerte Ausschreitungen von deutschen Gewalttätern zu verzeichnen hatten. Aber ein weiteres Erfolgsmodul war die dislozierte Aufklärung in kleinräumigen Brennpunkten in der Innenstadt, dort am Schlossplatz und in der Theodor-Heuss-Straße. Das waren die zentralen Brennpunkte. Und wenn über 100.000 Menschen sich nach den Spielen dicht gedrängt, dschungelnd umarmend, auch krölen und freudentrunken oder todtraurig durch die Innenstadt zogen, sowohl Siege und Verlierer war es natürlich nicht auszuschließen, dass hier es zu Gewalttaten kommen könnte oder Übergriffen. Da hatten wir eine Hundertschaft junge Beamte in Zivil, die in Vierergruppen unterwegs waren, ausgerüstet mit Warnwesten, Polizei, mit Waffen und Funk, mit Bauchtaschen. Und diese Kräfte hatten den Auftrag, nicht nur zu schauen, sondern wenn sie bemerkt haben, dass sich irgendwo ein Brennpunkt herausbildet, dann mussten sie sofort eine Gefährderansprache machen, mussten darauf hinweisen, was passiert, Platzverweise unter Umständen aussprechen, Gewahrsamsnamen anordnen und über Funk konnten sie blitzschnell uniformierte Kräfte vor Ort bringen, um dann die Lage zu beruhigen. Und mit diesem Konzept konnten wir bis zum 23. Juni ein fröhliches, buntes, ausgelassenes Fußballfest mit Fans aus der ganzen Welt feiern. Wir hatten die Sicherheitslage voll im Griff. Perfekt umgesetzt von einer sicher und freundlich agierenden Polizei. Bis zu diesem Zeitpunkt. Und wie diese überschäumende, fröhliche Partystimmung über fast 4 Wochen in Stuttgart war, das möchte ich Ihnen an dem nachfolgenden Stimmungsbild übermitteln.
32 Jahre später spielen sich vor dem Teamhotel der deutschen Nationalmannschaft Szenen ab, die an Emotionen und Begeisterung alles in den Schatten stellen, was Stuttgart im Zusammenhang mit Sportveranstaltungen je erlebt hat. Zehntausende Fans versinken in einem rauschenden schwarz-rot-goldenen Fußballtaumel. Insbesondere nach den Spielen der deutschen Nationalmannschaft verlagert sich das Geschehen auf die ca. 300 Meter entfernte Theodor-Heuss-Straße. Ursprünglich war diese Hauptverkehrsader als Strecke für Autokorsos mit bis zu 800 Fahrzeugen konzipiert. Dieser knapp 1 Kilometer lange Boulevard mit vielen Außengastronomien entwickelt sich zusehends als Fanmeile Stuttgarts.
Aber dann, 2 Tage vor dem Spiel der Engländer gegen Ecuador, erfolgte am 23. Juni eine massive Anreise der englischen Fans nach Stuttgart und die Fröhlichkeit wich zunächst aus Stuttgart. Teile dieser Fans strömten bereits an diesem Freitag in die Innenstadt und belagerten die Treppen des Königsbaus. Aus den umliegenden Cafés versorgten sie sich mit Bier und erklärten die Königsbautreppen zum exterritorialen Gebiet. Mit zunehmendem Alkoholkonsum kippt die Stimmung. Grölende englische Fans und gegen 23 Uhr fliegen Flaschen und Gläser. Vor Ort ordne ich die Gewahrsamnahme aller grölenden Engländer an. Nach dem Motto »Wehre den Anfängen« wollten wir gleich ein Zeichen setzen, wer in Stuttgart die Spielregeln bestimmt. 120 englische Fans wurden vorläufig festgenommen und in den vorbereiteten Gewahrsamseinrichtungen auf dem Pragsattel im Polizeipräsidium untergebracht. Und die ganze Nacht wurden Vorführberichte getippt. 5 Bereitschaftsrichter entschieden am nächsten Tag, für 113 Engländer ist die WM zu Ende. Nach der richterlichen Gewahrsamsverlängerung werden sie bis zum folgenden Montag auf mehrere Vollzugsanstalten in Baden-Württemberg verteilt. Die nächsten Spielorte der Engländer, Gelsenkirchen und München, wurden von uns informiert und auch dort wurden dann sogleich im Vorgriff Betretungsverbote für diese Engländer für die dortigen Spiele erlassen. Nun war ich der Meinung, dass dieser Warnschuss an die Engländer ausgereicht hat, dass sie ihre Lektion gelernt hätten, aber weit gefehlt. Am nächsten Tag, es war ein Samstag, ging es erst richtig los. Samstagnachmittag. Heute spielt Deutschland gegen Schweden. Überall in der Stadt eine ausgelassene und fröhliche Feststimmung. 70.000 Menschen in der Innenstadt. Über 30 Grad, die Innenstadt ein Glutofen. Die Königstraße inzwischen gesperrt, kein Publikum konnte mehr in diesen Bereich vordringen. Das Public Viewing wird wegen drohender Überfüllung geschlossen. Immer mehr Menschen sammeln sich an den Zugängen in unmittelbarer Nähe zum Königsbau. Dort haben sich wieder über 400 Engländer auf der Treppe versammelt. Nach Spielende verlassen die jubelnden deutschen Fanmassen den Viewing-Bereich und treffen am Königsbau auf die Engländer. Alkohol, wechselseitige Provokationen heizen die Stimmung an. Obwohl es langsam in den Abend geht, immer noch über 30 Grad im Glutofen der Innenstadt. Und gegen 19 Uhr suchen junge, gewaltbereite Deutsche die Auseinandersetzung. Als eine englische Fahne verbrannt wird, eskaliert die Lage. Auf das direkt vor dem Königsbau sich befindliche Café wird auf die Gäste Flaschen geworfen, Tische, Stühle fliegen. Eine Polizeibeamtin wird durch einen Flaschenwurf am Kopf verletzt und muss ins Krankenhaus gebracht werden. Gegen 19 Uhr erfolgen die ersten Festnahmen deutscher und englischer Hitzköpfe. Nachdem sich die Lage nicht beruhigt und sich immer weiter aufschaukelt, entscheide ich mich, den gesamten Königsbau mit Einsatzkräften abzusperren. An der Absperrlinie der Engländer stehen rund 10.000 Menschen als Zuschauer. Es erfolgen weiter Provokationen aus der englischen Fangruppe, die, obwohl sie eingekesselt auf den Treppen des Königsbaus keinerlei Bewegungskräfte mehr hatte und vom dortigen Kaffee von hinten mit Bier versorgt wurde, war es uns nicht möglich, diese aufgeheizte Stimmung zu entschärfen. Und so entschloss ich mich, alle Engländer auf der Treppe am Königsbau in Gewahrsam zu nehmen. Über 400 Engländer standen gröhlend und bierselig auf diesen Treppen. Der englische Generalkonsul, ich erinnere mich noch an diese Aktion, sagte zu mir: Eine Schande für England, ich unterstütze die Maßnahmen. Gegen 22 Uhr erfolgte der Abtransport der Engländer. Über 400 Engländer Mitte aus dieser Stadt hoch auf den Pragsattel in das Areal des Polizeipräsidiums. Zu diesem Zeitpunkt war der Abtransport der am Vortag festgenommenen Engländer gerade beendet. Die zur Verfügung stehenden Gefangenenwagen reichten hinten und vorne nicht, alle Engländer zum Polizeipräsidium zu transportieren. Aber hier zeigte sich auch wiederum, dass diese vernetzte Arbeit im Vorfeld sich ausgezahlt hat. Ein Anruf und der Chef der Stuttgarter Straßenbahn stellte mehrere Linienbusse zum Transport der Engländer zur Verfügung. Die 419 festgenommenen Engländer konnten aufgrund der Menge in den vorbereiteten Gewahrsamseinrichtungen nicht untergebracht werden. Und so entschlossen wir uns, die Festgenommenen im umzäunten Sicherheitsareal des Polizeipräsidiums festzunehmen. Von allen Engländern werden die Personalien festgestellt, Kaltgetränke werden herbeigeschafft, mobile Toiletten aufgestellt, Rettungspersonal vor Ort gebracht. Bereitschaftspolizisten nehmen die Personalien aller Festgenommenen auf. Schriftliche Betretungsverbote für die Innenstadt in deutscher Sprache werden jedem Engländer ausgehändigt und bei Verständigungsschwierigkeiten übersetzt. Gegen 3:30 morgens wird die Gruppe mit Ausnahme von 4 Straftätern entlassen und nach 5 Uhr war der Polizeieinsatz dieser Nacht beendet. Wieder stelle die SSB Busse für den Transport der Engländer zu ihren Unterkünften zur Verfügung, da der Busverkehr der Stuttgarter Straßenbahnen zur Nachtzeit eingestellt ist. Die letzte große Herausforderung für die Polizei nach fast 4 Wochen Dauereinsatz war das Spiel um Platz 3 hier im Stadion. Bereits am Freitag vor dem Spiel, als der Bus der deutschen Nationalmannschaft vor dem Hotel am Bahnhof vorfuhr, spielten sich unvorstellbare Szenen ab. Der Hoteleingang musste gesperrt werden, der gesamte Bahnhofsvorplatz geräumt werden. Denn bereits schon nachmittags sammelten sich Fans vor dem Hoteleingang. 10.000 begeisterte Menschen füllten den Bahnhofsplatz mit ihren Fähnchen, mit ihren Gesängen. Die Durchgangsstraße vom Bahnhof musste komplett gesperrt werden. Alle fieberten der Nationalmannschaft entgegen und ließen sich von dieser Stimmung forttragen. Wer dachte, dass diese Begeisterung nicht mehr zu überbieten wäre, der wurde am 8. Juli, also am nächsten Tag, eines Besseren belehrt. Als die Nationalspieler in den Bus stiegen, um zu ihrem entscheidenden Spiel um Platz 3 ins Stadion fuhren, bildeten Zehntausende ein Spalier bis hoch zum Wagenburg-Tunnel. Links und rechts, gemeinsam mit der Bundespolizei, machten wir den Weg frei für den Bus, der wie von einer Menschentraube begleitet Richtung Cannstatt fuhr. Während Deutschland im Gottlieb-Daimler-Stadion sich den dritten Platz erkämpfte, bereiteten sich 400 Polizeibeamte auf die Ankunft der Mannschaft vor. Und als der Bus dann das Hotel erreichte, dann brachen alle Dämme. Der gesamte Bahnhofsplatz versank in einem schwarz-rot-goldenen Menschenmeer. Auch diese letzten Herausforderungen meisterten die eingesetzten Polizeibeamten mit Bravour. Mit diesen Bildern einer erschöpften, aber stolzen Polizei über das Geleistete der vergangenen Wochen endete diese Weltmeisterschaft für die Stuttgarter Polizei. Ja, lassen Sie mich ein Fazit ziehen. Der hohe Ausbildungsstand, das sympathische, kontrollierte und doch im Einzelfall konsequente Auftreten, gepaart mit einem tadellosen Erscheinungsbild, übrigens aller Einsatzkräfte, kurzes Hemd, Barett, Einsatzhose, ja, all das trug maßgeblich zum polizeilichen Erfolg bei. Dieses Auftreten konnten die Kräfte trotz der hohen psychischen und physischen Belastung bei Einsatzzeiten von bis zu 12 Stunden aufrechthalten, wofür die Einsatzkräfte auch die Anerkennung und viel Lob von Bürgerinnen und Bürgern sowie den Gästen aus aller Welt erhielten. Denn polizeiliche Einsätze stehen ja immer im Fokus einer kritischen Berichterstattung. Polizei war 4 Wochen der Liebling der Medien. Wir wurden nicht nur von der Bevölkerung, auch von den Medien für diesen perfekten Polizeieinsatz gelobt. Es gab keine kritischen Kommentare, auch nicht im Zusammenhang mit der Massenfestnahme der Engländer und dem Einsatz, als ein Polizeipferd einen Unfall verursachte und mehrere Menschen verletzt wurden. Auch die britische Presse lobte den Einsatz gegen ihre Landsleute. Tony Blair brachte seinen Glückwunsch wegen des besonnenen Vorgehens gegen die englischen Fans schriftlich zum Ausdruck. Stuttgart war 4 Wochen im kollektiven Ausnahmezustand. Die unglaubliche Begeisterung, die von Konstanz bis Flensburg durch die Republik tobte, erfasste fast alle, auch die Polizeibeamtinnen und Beamten der baden-württembergischen Polizei. Ich bin überzeugt, dass wir in dem Einsatz anlässlich der FIFA-Fußball-WM 2006 durch dieses abgestimmte und gut vorbereitete polizeiliche Konzept und natürlich dank der motivierten und engagierten Bereitschaft aller Einsatzkräfte unserem Motto »Die Welt sicher zu Gast bei Freunden in Stuttgart« gerecht.